Ja, ich liebe es ja, wenn man sich nicht abspricht, aber es passt irgendwie, deine Einleitung zu dem, was ich heute sage. Das sieht man irgendwie, Gott spricht zu uns, unabhängig voneinander. Und das ist dann so ein Gefühl von Bestätigung. Das freut mich immer sehr. Heute geht es um Hesekiel 13, und zwar die Verse 1 bis 16. Als ich mich vorbereitet hatte, da wollte ich mir einen Überblick geben über das gesamte Buch Hesekiel und fing an, ein Kapitel nach dem anderen über die Hörbibel anzuhören. Und ich habe nur die Hälfte geschafft, dann musste ich ausschalten, weil es kaum zu ertragen war, ständig von Gericht und Zorn Gottes zu hören. Ich habe es nicht ausgehalten. Das hat mich total unruhig gemacht. Deshalb habe ich zuerst darüber nachgedacht, warum ist das denn so? Es ist doch Gottes Wort und er ist der gleiche Gott, ob er im Alten Testament oder im Neuen Testament vorkommt. Es ist der gleiche Gott. Er ist der Gott der Liebe und Barmherzigkeit, der Güte, der Gnade, der Treue und der Geduld. Gottes Liebe wird angezweifelt, wenn von Zorn und Gericht gesprochen wird. Auf der einen Seite hören wir Menschen sagen, wie kann Gott ein Gott der Liebe sein, wenn er so viel Leid zulässt? Und auf der anderen Seite, wenn in der Bibel steht, dass Gott nicht länger zusieht, sondern eingreift und Gericht übt über die Menschen, die Leid über sein Volk gebracht haben, dann heißt es, wie kann ein zorniger Gott ein Gott der Liebe sein? Was auch immer Gott tut, er ist der Sündenbock. Die Ironie an der Sache ist, dass er sogar das freiwillig geworden ist, der Gott, der Mensch geworden ist, unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür am Kreuz gestorben ist, um uns in die Freiheit zu führen und Frieden zu schenken. Wenn das nicht ein Beweis seiner Liebe ist, was dann? Wir messen oft mit unserem Maß. Wenn ich wir sage, meine ich jetzt nicht speziell uns hier, sondern allgemein unser menschliches Denken. Jeder muss für sich selbst prüfen, wie weit er Gottes Denken schon übernommen hat oder ob er immer noch auf der Stufe des menschlichen Denkens steht. Ich möchte nur gegenüberstellen, wenn wir zornig sind, dann, weil wir persönlich gekränkt wurden, beleidigt, unser Stolz verletzt wurde, wir die Anerkennung nicht bekamen, die uns vielleicht zustand, wir eifersüchtig oder neidisch sind, unbeherrscht, auf Rache aus oder unsere eigenen Wünsche durchsetzen wollten, aber versagt haben. Kurz, es geht um uns, um unsere eigene Ehre und unseren eigenen Vorteil. Und diese Beweggründe projizieren wir auf Gott. Da kann man natürlich nicht anders als ein gutes, ungutes Gefühl bekommen, wenn man über den Zorn Gottes liest. Aber seine Beweggründe sind anders. Er möchte, dass wir frei sind von Sünde und Schuld. Er möchte, dass wir einander Gutes tun, dass wir Kinder beschützen, uns für die Schwächeren stark machen. Er möchte nicht, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Er möchte für Gerechtigkeit sorgen und dass auch wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Er möchte, dass wir einander vergeben, damit wir in Frieden miteinander leben können. Er möchte, dass wir die Wahrheit verkünden, weil er uns liebt. Wenn er zornig ist, dann immer, wenn wir Menschen das Gegenteil davon tun. Wenn wir die Schwachen noch mehr bedrücken, wenn wir Arme ausbeuten, Kinder missbrauchen oder zusehen oder wegsehen. Lügen als Wahrheit hinstellen. Die Beweggründe für den Zorn sind entscheidend. Bevor ich zum Bibeltext komme, möchte ich einen kurzen Überblick über den geschichtlichen Hintergrund des Buches geben. Dafür habe ich die KI gefragt. Der Zeitraum ist 6. Jahrhundert vor Christus. Hesekiel selbst nennt mehrfach Jahreszahlen, die sich auf die Wegführung nach Babylon beziehen. Also das war sozusagen die Erfüllung der Prophetien, die Jeremia schon vorhergesagt hat. Seine Prophetien, die lassen sich grob einteilen vor dem Fall Jerusalems, 593 bis 86 vor Christus, da geht es um die Gerichtsbotschaften über Juda und Jerusalem. Und zweitens nach dem Fall Jerusalems, 586 bis 71 vor Christus. Da geht es um Trost und Hoffnungsbotschaften und um die Verheißung von Wiederherstellung. Das Südreich Juda war damals zwischen zwei Großmächten eingequetscht, Ägypten im Westen und Babylon im Osten. Babylon unter Nebukadnezar II. Eroberte Jerusalem mehrfach, also dreimal, und bei der zweiten Eroberung, 597 vor Christus, da wurde Hesekiel mit vielen anderen Judäern nach Babylon verschleppt. Er selbst war ein Priester, also aus einer priesterlichen Familie, und in der Gefangenschaft in Babylon erhielt er seine Berufung zum Propheten. Und dort wirkte er 22 Jahre lang unter denen, die im Exil lebten. Das Volk stand unter Schock. Der Tempel in Jerusalem war zerstört, das Zentrum ihrer Gottesverehrung. Und viele fragten sich, ja, hat Gott uns denn verlassen? Ist unser Bund jetzt vorbei? Und Hesekiel verkündet, nein, Gott ist auch im Exil bei euch, aber erst muss das Gericht kommen. Dann wird Gott neues Leben und ein neues Herz und einen neuen Tempel schenken. Zurück zum Text jetzt. Hesekiel 13, Vers 1 bis 16. Ich lese jetzt immer einzelne Verse und sag was dazu und du kannst ja dann noch hier anblenden. Genau. Verse 1 bis 3. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Menschensohn, weissage über die Propheten Israels, die da weissagen, und sprich zu denen, welche aus ihrem Herzen weissagen. Höret das Wort Jahwes. So spricht der Herr Jahwe: Wehe den törichten Propheten, welche ihrem eigenen Geist nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben. Gott hasst es, wenn Leute etwas als sein Wort ausgeben, was er niemals gesagt hat. Im Alten Testament lesen wir öfters, dass Propheten mit den Worten beginnen: Der Herr hat gesagt. Und so beginnen die Propheten, die wirklich Gottes Wort verkünden. Aber genauso beginnen auch die Propheten, die Lügen erzählen. Wie soll das einfache Volk unterscheiden, was jetzt wahr ist, wenn doch beides gleich klingt? Und sie entscheiden sich natürlich für das, was schöner klingt. Jeder, der schon mal erlebt hat, dass einem das Wort im Munde verdreht wird und Behauptungen aufgestellt werden, was man gesagt hätte, aber nie gesagt hat, wen ärgert das nicht? Ich hatte das mal ganz krass erlebt, Hospitationsunterricht. Da kommen dann Kinder in den Unterricht und die dürfen die Gitarre dann auch ausprobieren. Ich hatte zwei Jungs, zwei Mädchen und ich denke, es ist gut zu reflektieren, sind die Kinder schon weit genug? Und die Voraussetzung zum Gitarrespielen ist, dass sie ihr Instrument halten können, weil sonst wird es sehr mühsam für sie. Und ich möchte nicht, dass sie ein negatives Gefühl haben und es einfach nicht schaffen, sondern lieber ein Jahr warten, wenn das Instrument wegrutscht. Und dann war es so, das sage ich dann den Eltern, und die zwei Mädchen, die waren weit genug, habe ich gesagt, okay, die können anfangen. Und die zwei Jungs, habe ich gesagt, warten Sie noch ein Jahr, dann haben Sie eher einen Erfolg. Und dann höre ich hintenrum von einer Kollegin, mit der einer der Mutter von den Jungs gesprochen hat, dass die behauptet hat, ich kann nur Mädchen leiden und Jungs mag ich nicht. Also manchmal denkt man, hey, hallo, hören die Leute noch zu, was man eigentlich sagt? Es ist genau das Gegenteil von dem. Und das regt einen furchtbar auf. Und so, ich denke, Gott geht es ständig so, weil er ständig missverstanden wird. Also er hat das Recht dazu, sich darüber aufzuregen. Im Neuen Testament gibt uns Paulus einen super guten Tipp, wie wir mit prophetischem Reden umgehen sollen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Da steckt Demut drin im Umgang mit dem Reden Gottes. Ich bin mir bewusst, dass auch mein eigenes Reden hineinspielen könnte, mein eigener Geist, mein eigenes Herz. Und gebe das, was ich als Eindruck habe von Gott, frei zur Prüfung durch den anderen. Statt also zu verkünden, der Herr sagt, kann ich sagen, dass ich einen Eindruck habe, das könnte sein. Aber ich darf es durch meine Geschwister prüfen lassen, ob sie es bestätigen können oder nicht. Das ist der Unterschied zum Alten Testament, weil jeder den Geist Gottes bekommen hat und selbst prüfen kann. Denn wenn Gott mir etwas für einen anderen Menschen zeigt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass Gott schon vorher mit der Person selbst gesprochen hat, sodass das, was ich ihm sage, eine Bestätigung dessen ist, was Gott schon zu ihm gesagt hat. Und dadurch bekommt das, was Gott einem Menschen sagen möchte, noch ein besonderes Gewicht und eine Dringlichkeit. Vers 4. Wie Füchse in den Trümmern sind Israel deine Propheten geworden. Es ist alles zerstört und die Füchse, die suchen unter den Trümmern nach Nahrungsmitteln. Das bedeutet, die Füchse nutzen diese Situation aus zu ihrem Vorteil. Das könnte darauf hinweisen, dass diese Propheten einfach schöne Worte machen, um den Menschen zu gefallen, bei ihnen beliebt zu sein, dadurch einen Vorteil für sich herausziehen. Ein schönes Wort weitergeben macht sicher mehr Spaß, als Missstände aufzuzeigen. Und hier in diesem Kontext wäre es die Aufgabe der Propheten gewesen, das lesen wir in Vers 5, in die Risse seid ihr nicht getreten und die Mauer habt ihr nicht vermauert, um das Haus Israel her, um Stand zu halten im Streit am Tage Jahwes. Dadurch, dass hier erzählt wird, was sie nicht getan haben, können wir schließen, was sie hätten tun sollen. Erstens, in den Riss treten. Zweitens, eine Mauer bauen als Schutz um Israel, um im Krieg standhalten zu können. In den Riss treten bedeutet ja, darauf hinzuweisen, dass da ein Riss ist. Aus einem Riss kann eine Spalte werden und aus einer Spalte ein Loch, wo der Feind durchschlüpfen kann. Da läuft irgendetwas schief und das muss man aufdecken. Sie sollen eine Mauer bauen. Wenn man eine Mauer als Schutz um das Volk baut, bedeutet das, dass man sie auch geistlich ausrüstet. Das hat viel mit Ermahnung zu tun und Training, Überwindung, Ermutigung. Das ist die Aufgabe von Propheten, das Volk vorzubereiten auf das Schlimme, was kommen kann und wird, damit sie standhalten können. Und das ist auch heute noch die Aufgabe von Weissagung und prophetischem Reden, die Menschen zu stärken, zu ermutigen, die wahre Hoffnung und Gottes Stärke und Treue und Liebe vor Augen zu führen und auch aufzudecken, was im Argen liegt. Das Aufdecken, was dazu führen könnte, dass man später fällt. Paulus selbst ist ein gutes Beispiel dafür, wie er ständig in seinen Briefen die Hoffnung auf Jesus Christus an den Anfang ins Zentrum rückt. Er macht Mut, aber er deckt auch auf, wo Missstände sind. Er ermahnt und ermuntert, weil unser Gott größer ist als all unsere Fehler und seine Stärke in unserer Schwachheit vollendet wird. Seine Briefe sind Reden Gottes. Das hat Gott ihm offenbart. Es ist Weisheit, die Gott ihm offenbart hat und die verkündet er in den Briefen. Vers 6 bis 7. Sie schauten Eitles und Lügenwahrsagung, die das sagen, Spruch Jahwes, obwohl Jahwes sie nicht gesandt hat. Und sie ließen hoffen, dass ihr Wort erfüllt würde. Schautet ihr nicht ein eitles Gesicht und spracht ihr nicht Lügenwahrsagung, als ihr sagtet, Spruch Jahwes, und ich hatte doch nicht geredet. Nicht nur, dass sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, sie haben sogar genau auch noch das Gegenteil getan. Sie haben falsche Hoffnungen aufgebaut, sodass keiner der Menschen auf die Idee kam, dass es sich vorbereiten müsste auf eine schlechte Zeit. Sie sind eingelullt worden und machen so weiter wie bisher, obwohl es so dringend notwendig gewesen wäre, dass sie umkehren. Das erinnert mich an die Titanic, wo auch Lügen verbreitet worden sind. Dieses Schiff ist unsinkbar. Ein Vorgaukeln von Sicherheit. Und diese Lüge, die führte dazu, dass nicht genügend Rettungsboote vorhanden waren, als das Schiff dann doch unterging. Viele Menschen mussten deshalb ihr Leben lassen, wegen dieser Lüge. Vers 8 bis 9. Darum spricht der Herr Jahwe also, weil ihr Eitles redet und Lüge schaut, darum, siehe, will ich an euch, spricht der Herr Jahwe. Und meine Hand wird wieder die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Im Rate meines Volkes sollen sie nicht stehen und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden. Und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr Jahwe bin. Gott sorgt für Gerechtigkeit und Klarheit. Die Menschen müssen zur Verantwortung gezogen werden, die das Leben vieler Menschen auf dem Gewissen haben, durch die Lügen, die sie verbreitet haben. Gott kündigt sein Gericht an. Gott duldet nicht, dass sein Volk irregeleitet wird, und deshalb duldet er keine Lügen. Aus Liebe zu seinem Volk. Das Schlimme ist ja nicht nur, dass sie was Falsches dem Volk sagen, sondern dass sie das Volk davon ablenken, auf die richtigen Propheten zu hören. Das kann sogar dazu führen, dass das Volk aufgehetzt wird gegen die wahren Propheten, weil die Worte der wahren Propheten vielleicht nicht so angenehm sind. Vers 10. Darum, dass sie mein Volk irreführen und sprechen Friede, obwohl kein Friede da ist, und baut dieses eine Wand, siehe, sie bestreichen sie mit Tünche. Eine Wand bauen, die nicht standhält, da müssten die Propheten einschreiten. Aber diese Propheten, die streichen auch noch Tünche drüber, dass man gar nicht merkt, dass diese Wand nichts taugt. Das passt auch zu unserem Zeitgeist des positiven Denkens. Der heutige Zeitgeist ist so, man soll ja immer das Positive nur sagen. Und wehe, wenn man was Negatives sagt, wenn man Tatsachen benennt, das, was schief läuft, ist man ein Pessimist, ein Miesepeter. Auf jeden Fall ein Stein des Anstoßes. Aber auf diesen Zeitgeist springen auch Christen mit auf. Dabei denken sie auch noch, es wäre biblisch. Das Problem ist nur, wenn ich mit so einer voreingenommenen Sichtweise an die Bibel herangehe, erkenne ich nur das, was meine Sicht bestätigt, und blende das aus, was dem widersprechen könnte. Ich pflücke mir nur noch die schönen Sprüche aus der Bibel heraus. Das, was mir gefällt, und das Unangenehme, denke ich lieber nicht drüber nach. Es geht darum, nicht alles schön zu reden und zu behaupten, alles ist gut oder mit Gott kann dir nichts passieren, weil wenn du das glaubst und dann passiert was Schlimmes, dann kommst du in Zweifel und dein Glaube kann ins Wanken geraten. Das hilft überhaupt nicht, sich irgendwas positiv zu reden oder was vorzumachen. Gott möchte nicht, dass wir Lügen Glauben schenken, sondern der Wahrheit ins Gesicht sehen, damit wir Missstände beseitigen können durch seine Sichtweise. Ich komme zu den letzten Versen von 11 bis 16. Sprich zu den Übertünchern, sie soll fallen. Es kommt ein überschwemmender Regen und ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen und ein Sturmwind wird losbrechen. Und siehe, die Mauer fällt. Wird man euch nicht sagen, wo ist das Getünchte, das ihr getüncht habt? Darum, so spricht der Herr Jahweh, ich will einen Sturmwind losbrechen lassen in meinem Grimm, und ein überschwemmender Regen wird kommen in meinem Zorn und Hagelsteine im Grimm zur Vernichtung. Und ich will die Mauer abbrechen, die ihr mit Tünche bestrichen habt, und sie zur Erde niederwerfen, dass ihr Grund entblößt werde. Und sie soll fallen, und ihr werdet in ihrer Mitte umkommen, und ihr werdet wissen, dass ich Jahweh bin. Und so werde ich meinen Grimm vollenden an der Mauer und an denen, die sie mit Tünche bestreichen. Und ich werde zu euch sagen, die Mauer ist nicht mehr und die sie tünchten, sind nicht mehr. Die Propheten Israels, welche über Jerusalem weissagen und für dasselbe Gesicht des Friedens schauen, obwohl kein Friede da ist, spricht der Herr Jahweh. In den letzten Versen zeigt Gott, was er tun wird. Er reißt die Mauer ein, damit sein Volk erkennt, dass es nicht auf Fels gebaut hat. Das, was zuerst hart aussieht, dass er diese Mauer zerstören wird, dass er Sturmwind bringen wird, damit es schneller offensichtlich wird, dass die Mauer nichts taugt, ist in Wirklichkeit die Voraussetzung dafür, eine solide Mauer bauen zu können. Ein Knochen, der falsch zusammengewachsen ist, muss wieder gebrochen werden, damit er richtig heilen kann. Sonst muss man sich den Rest des Lebens damit herumplagen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber notwendig. Gott deckt die Lüge auf, um sie zu Fall zu bringen, damit wieder Wahrheit regieren kann. Manche Christen denken vielleicht, prophetisches Reden und Weissagung hätte aufgehört. Das bräuchten wir heute nicht, weil in der Bibel ja schon alles geschrieben steht. Wir müssen ja nur nachlesen, steht doch alles da. Aber jeder, der in der Bibel liest, hat schon oft festgestellt, dass eine Stelle, die man vielleicht vor langer Zeit mal gelesen hat, die ihm überhaupt nicht aufgefallen ist und keine Bedeutung hatte, plötzlich bedeutend wird, weil jetzt kommt es genau in dem richtigen Augenblick, in dem ich das brauche, wo ich genau in der Situation stecke. Und das Wort aus der Bibel ist jetzt die Antwort auf meine Fragen. Und das ist Reden Gottes in mein persönliches Leben hinein. Und dieses Reden Gottes, das brauche ich. Wenn ich also meinen Geschwistern mitteile, was ich von Gott gehört habe und es bezeuge, ist das Weissagung. Ich habe die KI wieder gefragt zu dem Thema, was ist der Unterschied zwischen prophetischem Reden und Weissagung, und bekam die Antwort, Weissagung ist die Gabe, also die Botschaft vom Heiligen Geist, die weitergegeben wird, und prophetisch Reden heißt die praktische Ausübung dieser Gabe, also das gesprochene Wort in der Versammlung. Anders gesagt, Weissagung ist das Was, die Botschaft, prophetisch Reden ist das Wie, der Vorgang des Sprechens. Fand ich irgendwie für mich jetzt ganz hilfreich. Paulus erklärt in 1. Korinther 14, Vers 3, was Weissagung im Gemeindekontext bewirkt. Wer aber weissagt, der redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Es geht nicht immer um Vorhersagen. Und in 1. Korinther 14, Vers 31 sagt er, ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Hier ist prophetisches Reden die konkrete Rede in der Versammlung. Ich habe so oft in schwierigen Situationen erlebt, dass ich von Christen die gleichen Ratschläge bekommen habe wie von Menschen, die nicht an Gott glauben und nicht mit seiner Gegenwart rechnen. Das Denken der Welt aber ist anders als Gottes Gedanken. Dazu der berühmte Vers Jesaja 55, 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es ist anstrengend, wenn man es geschafft hat, seine Sorgen endlich auf Jesus abzulegen, weil er ja gesagt hat, dass wir ihm unsere Sorgen geben können. Und dann Geschwister kommen und sagen, aber du musst doch das und das tun, und weil sonst passiert das und das. Also alle Sorgen, die ich gerade abgegeben habe, kriege ich wieder aufgeladen von gläubigen Menschen. Das sind die Gedanken, die mich vorher selbst gequält und beherrscht haben. Und gerade habe ich gelernt, wieder mein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und dann kommen Geschwister und reden alles wieder kaputt. Das ist nicht hilfreich. Das ist etwas, worauf ich gerne verzichten möchte. Aber ich möchte nicht darauf verzichten, was Gott über mir in meiner Situation über mich denkt, weil seine Gedanken sind heilsam. Und wir können lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele, die darauf hinweisen, dass es Prophetenschüler gab. Also die haben das auch gelernt, auf Gottes Stimme zu hören, von einem Propheten, der schon weiter war. Was wirklich Not tut, ist, die Sichtweise Gottes zu übernehmen und nicht das Schreien der Welt nach Sicherheit. In Wirklichkeit ist unsere Sicherheit nur in Gott, und auf sein Wort ist Verlass. Ich brauche Geschwister, die auf Gottes Stimme hören und mir das weitersagen können, von ihm direkt und nicht ihre eigenen menschlichen Gedanken. Die denke ich ja oft schon selber. Sein Wort, das gibt mir Mut und baut mich wieder auf. Es hilft mir dabei, mein Vertrauen auf ihn zu setzen. Aber ich brauche auch Geschwister, die keine Angst haben vor einer unangenehmen Wahrheit, wenn ich mich in Abhängigkeiten befinde und es selbst nicht merke, dass da jemand sich wirklich traut zu sagen, da stimmt was nicht in deinem Leben. Und dabei ist es immer wichtig, eng verbunden zu sein mit Gott, mit ihm im engen Kontakt zu sein und auf seine Stimme zu hören und nicht auf mein eigenes Denken, was ich für falsch oder richtig halte. Denn manchmal ist es besser zu schweigen und nur zu beten. Und manchmal ist es besser zu reden. Ich bin froh und dankbar für die Schwester, die es gewagt hat, mir zu sagen, weißt du was, ich habe gehört, dein Mann, der lebt in Rumänien mit einer anderen Frau. Und das hat sie große Überwindung gekostet. Aber sie hatte den Eindruck, sie muss das sagen. Sie wollte nicht, aber sie hat es getan. Leicht kann man sagen, ja, was geht es mich an? Ist ja nicht mein Problem, ich mische mich da nicht ein. Aber nur dadurch, dass sie es gesagt hat, konnte ich konkrete Schritte einleiten und handeln, weil ich endlich wusste, was da abging. In meiner Studienzeit hatte ich einmal ganz starke Rückenprobleme. Ich habe es schon manchen erzählt, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Und bin dann zu den Ältesten meiner Gemeinde gegangen und habe darüber beten lassen. Und einer hatte das Bild, dass ein Messer in meinem Rücken steckt. Und ich wusste nicht, weiß nicht mehr, ob der gleiche auch die Bedeutung hatte oder jemand anders eine Deutung hatte. Auf jeden Fall war die Deutung, du hast jemanden nicht vergeben. Das ist dieses Messer. Aber diesen Eindruck hat er mir weitergegeben und mir überlassen, es zu prüfen, ob ich was damit anfangen kann. Und in dem Moment, als er mir das gesagt hat, wusste ich genau, wer gemeint war. Ich habe dann die Schuld vergeben, demjenigen. Und ich war danach so erleichtert und ich fühlte mich so frei und glücklich darüber, dass ich endlich diesen Mist nicht weiter mit mir rumtrage, sondern endlich mal vergeben habe, dass ich ganz vergessen hatte, weshalb ich überhaupt gekommen bin. Ja, dass ich ja wegen der Rückenschmerzen kam. Weil diese Befreiung, das ist viel mehr wert als irgendwie dieses körperliche Wohlbefinden. Und erst Tage später fiel mir auf, dass die Rückenschmerzen weg waren. Aber erst einmal ist es üblich unter uns, wenn jemand Probleme hat, gesundheitliche Tipps zu geben, welche Medikamente helfen, welche Übungen man machen muss, zu welchem Arzt man gehen muss und so weiter und so fort. Wir sind ja meistens keine Mediziner hier und unsere Tipps, die wir geben könnten, auch mal nach hinten losgehen. Ja, ich hatte mal einem Kollegen einen Tipp weitergegeben, weil ich hatte mal Probleme mit einem Fingergelenk, das war richtig geschwollen und das, was ich getan habe, um das zu verbessern, dachte ich, das schaut bei ihm genauso aus, ist sicher das Gleiche. Ich habe ihm das gesagt, der hat das gemacht und es wurde schlimmer. Ja, weil das, was gleich aussah, war nicht das Gleiche. Bei ihm war die Ursache eine ganz andere und das hat der Arzt dann festgestellt. Er musste genau das Gegenteil von dem tun, was ich ihm empfohlen hatte. Also besser manchmal die Klappe zu halten. Wenn wir uns aber erst an Jesus wenden, dann können wir davon ausgehen, dass er, wenn er Tipps gibt, die richtigen Tipps gibt, weil er uns seinen Körper gemacht hat und genau weiß, wo es fehlt. Nur rechnen wir oft nicht damit. Ich habe das mal ausprobiert, nach langer Zeit, wo ich mich jahrelang mit Müdigkeit rumgeschleppt habe und ich wusste, woran es liegt, da habe ich gesagt, oh Jesus, du weißt ja eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich nicht schon früher drauf kam, aber jedenfalls kam ich dann irgendwann drauf, Jesus zu fragen und ich hatte sofort die Antwort, das ist leider nicht immer so, aber da war es so, du trinkst zu wenig. Und dann dachte ich mir, echt, sowas Banales? Und jahrelang schlage ich mich damit rum. Aber ich habe es mal ernst genommen und habe dann mir jeden Morgen schon 1 Liter und für nachmittags, so dass ich auf jeden Fall 2 Liter Wasser trinke, hingestellt. Und nach 3 Tagen, da war diese Müdigkeit weg. Und nicht nur das, ich habe auch wieder Durst empfunden. Das fehlte mir vorher auch. Vielleicht sagt Jesus auch manchmal, ja, geh zum Orthopäden oder so, oder geh zu diesem Arzt. Das kann er auch sagen. Oder ich komme selbst drauf, weil Gott nichts sagt und wir dürfen Entscheidungen treffen. Einer aus unserem Gebetshaus, der hatte mal einen Traum, in dem Jesus ihm gesagt hatte, die Probleme seiner Tochter kämen daher, weil ihr Magnesium fehlt. Und dann hatte er das weitergesagt, sie hat Magnesium genommen und dann wurde es besser mit ihr. In meiner größten Krisenzeit, als ich vielleicht 1 Jahr lang fast täglich mehrmals in Tränen ausgebrochen bin, da habe ich mich am Lobpreis festgekrallt, richtig, kann man sagen, immer wieder ans Klavier gesetzt und die Lieder gesungen. Das war mein fester Halt, damit ich nicht in Depressionen abdrifte. Und in der Zeit bin ich zu einer Gruppe von Christen gegangen, die mich nicht kannten und auch meine Situation nicht kannten, aber sich mit prophetischen Reden und Weissagungen trainiert haben. Sie haben sich damit auseinandergesetzt. Und eine Frau, die sprach zu mir, Gott sieht, dass du eine schwere Zeit durchmachst, aber er sieht auch, dass du ihn lobst und preist und darüber freut er sich. Und das war ihr Eindruck, den sie weitergegeben hat über mich, weil wir haben immer Eindrücke für die Leute. Und wir hatten nie erzählt, irgendwelche Anliegen oder so, sondern möglichst nichts von sich erzählen, damit man wirklich weiß, das ist kein menschliches Reden, sondern Gott hat da gesprochen. Und das hat Gott ihr offenbart, ich wusste das. Und das Tolle daran war, dass es für mich ein großer Trost war, zu sehen, dass Gott mich sieht. Sie konnte es ja nicht wissen, also Gott sieht mich und er hat es ihr gesagt, damit sie es sagt, damit ich wirklich weiß, Gott sieht mich. Und er geht durch diese Krise mit mir durch, auch wenn es jetzt noch eine Zeit lang dauert. Ich bin nicht allein. Prophetisches Reden und Weissagung gehört auch heute noch zum christlichen Leben dazu und ist ein wichtiger Bestandteil. Es geht nicht darum, etwas Neues zu hören. Es geht einfach um das Reden Gottes in unser Leben hinein. Und dass wir uns ausrichten auf ihn und das Licht, das in unserem Leben leuchtet. Dass wir anders denken wie die Menschen in der Welt, die Gott nicht an ihrer Seite wissen. Jesus macht den Unterschied. Das ist etwas, was sichtbar werden muss. Ich wünsche mir, dass wir uns hier in der Gemeinde danach ausstrecken, Gottes Stimme zu hören und den Mut finden, Eindrücke weiterzugeben, ohne Angst zu haben, oh, was ist, wenn das jetzt falsch ist oder ist es doch von mir oder was denkt der andere, sondern dass wir offen reden können und so damit umgehen, wie Paulus uns anweist, nämlich prüft alles und das Gute behaltet. Das ist mein Wunsch, dass das Losungswort für dieses Jahr wirklich Realität und Praxis wird in unserer Gemeinde. Und zum Schluss nochmal Worte von Paulus aus 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagt. Amen.